Aufs Ohr, der Podcast der FF mit Verena Plieger.
Liebe FF-Hörerinnen und FF-Hörer, schön, dass Sie mit dabei sind bei Folge 25 unseres Podcasts. Es war ein Fest für Vielfalt, Offenheit, Toleranz und Menschlichkeit mit über 400 Gästen. Die erste Paradise Pride im Alma 9 in Bozen am vergangenen Samstag. Und da wir als Wochenmagazin FF auch für eine offene Gesellschaft eintreten, haben wir gemeinsam mit anderen Organisationen wie dem Museum oder den Vereinigten Bühnen Bozen genau dieses Event unterstützt. Unter anderem, indem wir an diesem Abend eine Special Edition der FF Talks organisiert haben. Darin gingen wir der Frage nach, wie offen und gleichberechtigt denn unsere Südtiroler Gesellschaft tatsächlich ist. Die Gäste am Podium: Bart van der Heide, der gebürtige Holländer, führt ja seit über 4 Jahren als Direktor das Museum in Bozen und er sprach sehr offen über sein eigenes Outing. Dann Südtirols neue Gleichstellungsrätin Brigitte Hofer und als Vertreter der sogenannten Generation Z der Finchka-Student Matthias Hillebrand, der für einige Zeit in Berlin gelebt hat und der nun hier bei mir im FF-Studio Platz genommen hat. Und mit ihm habe ich nicht nur darüber gesprochen, wie offen er denn unser Land einschätzt, sondern auch, wie queer-freundlich oder queer-feindlich denn unsere Politik ist. Lieber Matthias, wir kennen uns nun schon eine ganze Weile. Du hast ja für mehrere Monate für das Wochenmagazin FF geschrieben. Du hast am vergangenen Samstag mit uns bei der FF Talk Special Edition mitdiskutiert, wie offen denn Südtirols Gesellschaft ist. Dein Eindruck noch einmal zusammenfassend: Wie offen ist Südtirol?
Also ich glaube, dass die Südtiroler Gesellschaft zweigeteilt ist. Einerseits in die städtischen Orte, wo eine sehr große Offenheit herrscht. Man hat es auch gesehen am Samstag auf dem Event, dass dort sehr viele städtische Leute aus dem städtischen Umfeld waren. Also ich komme ja selber aus dem Finchgau und ich habe zum Beispiel keine Leute aus dem Finchgau gesehen. Also man merkt, in den Städten ist, glaube ich, eine sehr große Offenheit da. Also ich sehe auch hier in Bozen sehr viele Regenbogenfahnen. Die sehe ich aber zum Beispiel nicht in meinem Dorf, in der Turns oder im restlichen Südtirol eigentlich.
Du hast nun für mehrere Jahre in Berlin gelebt, du hast dort studiert, bist nun wieder für kurze Zeit hier zurück in Südtirol. Wie hat sich denn Südtirol deiner Meinung nach in diesen Jahren verändert? Sind wir nach wie vor eine konservative Gesellschaft oder täuscht der Eindruck?
Also ich würde schon sagen, dass der Großteil der Südtiroler konservativ ist. Das hat man auch gesehen bei den Wahlen. Aber es ist ein bisschen besser geworden, würde ich sagen. Aber eher würde ich noch dazu tendieren, dass es stagniert ist. Also ich habe jetzt keine großartige Verbesserung gesehen, außer dass es eben jetzt diese Events gibt mit Drag-Shows und queere Partys. Also das ist schon besser geworden auf jeden Fall, dass es das jetzt gibt. Aber offener ist die Gesellschaft jetzt, glaube ich, nicht geworden.
Aber wenn wir darüber sprechen, dass gerade in Südtirol in ländlichen Gemeinden die Menschen nicht so tolerant sind, nicht so offen sind, kommt es auch immer darauf an, wie man sich selbst gibt, wie man zur eigenen Homosexualität steht, wie man in die Gesellschaft rausgeht, wie man sich auch in die Dorfgemeinschaft integriert?
Sicher, auf jeden Fall. Ich kenne auch viele Leute, die in kleinen Dörfern schwul sind oder homosexuell sind und die auch ein gutes Leben führen und auch soweit frei von Diskriminierung sind. Aber das Problem ist das, dass es halt meistens ein Tabu ist. Also die in den Dörfern wohnen, da wird nicht viel drüber geredet. Das ist dann meistens so, man sagt so, okay, das passt für mich, okay, aber ich bin auch irgendwie froh drüber, sind dann die Leute, ist so mein Gefühl, dass die Leute dann froh sind, dass es nicht deren eigener Sohn oder deren eigene Tochter ist.
Sprechen wir über das Coming Out. Das ist ja für die meisten eine ziemlich aufregende Sache, weil man ja auch nie zu 100% weiß, wie das Gegenüber reagiert. Wie hat denn damals dein Umfeld reagiert? Du hast dich im Alter von nur 15 Jahren bereits geoutet.
Mein Umfeld hat ziemlich gut reagiert, weil ich, glaube ich, aus einer sehr liberalen Familie komme, offenen Familie komme. Mein Freundeskreis hat sich eigentlich auch sehr gut damit arrangiert, glaube ich, würde ich sagen. Ich war natürlich einer von wenigen und das war natürlich was Besonderes, aber ich habe da jetzt auch keinen großen Hehl gemacht. Also ich habe das nicht mit einer großen Party gemacht oder ein großes Ding draus gemacht. Ich habe einfach nur in Gesprächen gesagt, ey, ich habe momentan einen Freund oder ich habe momentan keinen Freund. Und dadurch habe ich mich geoutet. Also ich habe das versucht so zu normalisieren. Wie wenn man fragt, hast du eine Freundin? Dann habe ich gesagt, nee, ich habe momentan keinen Freund.
Wie ist es aber grundsätzlich in Südtirol? Hat Südtirol den Vorteil, dass wir in kulturellen Kontakt mit deutschsprachigen Ländern wie Deutschland, Österreich oder der Schweiz stehen, die Italien in Bezug auf die LGBTIQ-Rechte weit voraus sind?
Nein, ich würde sogar eher dazu tendieren, dass die italienische Sprachgruppe offener ist als die deutsche Sprachgruppe in Südtirol, weil die italienische Sprachgruppe einfach viel urbaner ist, in urbanen Gegenden wohnt. Das sieht man ja auch in den Städten Bozen, Meran, Brixen. Es sind viel mehr Italiener als auf den Dörfern. Und dadurch herrscht dort eben, wie wir vorher schon gesagt haben, mit urbanen Räumen, dass urbane Räume viel offener sind. Und das sieht man auch zum Beispiel beim Kollektiv Be Open, die auch die Party mitveranstaltet haben. Ich glaube, es ist immer noch so, dass Andy oder das Ruby Moon die einzigste deutschsprachige Drag Queen ist. Und die restlichen 8, 9 sind alles Italiener.
Kommen wir auf Italien zu sprechen. Gibt es ja seit dem Jahr 2016 die Möglichkeit einer eingetragenen Lebenspartnerschaft, den sogenannten Unione Civili. Wie kommt es, dass seither in Südtirol sich aber erst 28 Paare dazu entschieden haben? Dabei hat die Community ja so lange darum gekämpft.
Ja, aber es ist immer noch das Ding, dass die im Ausland bessere Möglichkeiten haben zu heiraten. Eine eingetragene Lebenspartnerschaft ist ja nicht gleichgestellt mit einer Ehe. Da fehlt ganz groß fehlt das Adoptionsrecht. Und das ist im Ausland, glaube ich, die Ehe viel attraktiver.
Das heißt, das Problem liegt darin, dass die eingetragene Lebenspartnerschaft nicht einer echten Ehe gleichkommt?
Genau, genau.
In Westeuropa dürfen ja gleichgeschlechtliche Paare nur in Italien, in San Marino, in Monaco und im Vatikanstaat nicht heiraten. Würde denn die Zahl nach oben gehen, wäre die Ehe für alle in Italien erlaubt?
Ich glaube sicherlich. Das ist eben, wie gesagt, diese Frage nach Attraktivität. Wie attraktiv ist denn eine gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft im Vergleich zu einer Ehe? Und da ist die Ehe natürlich immer attraktiver.
In Italien gibt es ja außerdem kein Gesetz, du hast es angesprochen, das die Anerkennung durch beide Elternteile bei der Geburt von Kindern aus gleichgeschlechtlichen Partnerschaften ermöglicht. Was sagt das denn über Italien aus?
Ich glaube, das sagt sehr viel über Italien aus, indem wir einfach auch nochmal sehen, dass die italienische Gesellschaft so schon sehr konservativ geprägt ist, besonders eben in den ländlichen Gebieten. Und dadurch hat dieses Thema einfach nicht diesen Raum, den es bräuchte. Also es bräuchte viel mehr Diskussionen darüber und auch viel mehr Aktivismus der Politik, sich das für das einzusetzen. Aber das ist ja natürlich momentan mit dieser Regierung nicht möglich. Also ich glaube, weder in Italien noch, wenn Südtirol irgendwelche Kompetenzen hätte, wäre das sowieso nicht möglich, weil wir ja Postfaschisten im Landtag auch haben.
Gibt es also mit Ministerpräsidentin Giorgia Meloni in Italien vorerst keine Chance, dass sich hier was ändern wird?
Nein, ich glaube nicht. Also auf gar keinen Fall. Es wird, wenn, dann wird es noch schlechter werden. Aber ich glaube, sie ist momentan vorsichtig, weil sie sich einfach um den Ruf von anderen europäischen Ländern sorgt. Auch wenn sie es gerne würde, glaube ich. Aber sie möchte jetzt nicht diskriminierende Gesetze machen, weil sie genau weiß, dann ist ihr Ruf in Europa total zerstört.
Herrscht in Italien ganz grundsätzlich ein politisches Klima, das für Minderheiten nicht günstig ist?
Ich glaube, die italienische Gesellschaft ist eben auch noch sehr religiös, weil auch mit dem Vatikan, der auch ja mehr oder weniger in Italien ist, und der Kirchenstaat und das alles Historische, glaube ich auch, hat dazu beigetragen, dass die Italiener einfach immer noch sehr viel auf die Kirche hören. Und wir wissen alle, die Kirche hat ihre Meinungen. Ich meine, das, was der Papst gesagt hat mit Schwuchtelei, das geht einfach gar nicht. Und da ist einfach noch viel mehr auch, glaube ich, das Thema der Familie, weil in Italien ist, glaube ich, dieses Familienthema schon sehr wichtiges. So, wann wirst du denn Kinder haben und du musst doch Kinder haben. Und die Leute meinen dann immer, wenn man jetzt eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft eingeht, dass man dann keine Kinder haben kann. Aber das stimmt ja nicht. Ich meine, es ist bewiesen, dass zwei Väter oder zwei Mütter genauso gut ein Kind großziehen können.
Aber hat das italienische Parlament, wenn wir jetzt immer auf politischer Ebene bleiben, denn ganz grundsätzlich Angst, Fragen anzurühren, wenn es in Richtung zu mehr Offenheit, zu mehr Gleichbehandlung geht?
Auf jeden Fall, weil man eben diese Rückmeldung aus der Bevölkerung sich, glaube ich, nicht traut. Es ist eine Frage des Trauens und es ist eben immer noch dieses große Tabu in Italien. Und solange es ein Tabu ist, wird es auch nicht weitergehen, weil man einfach nicht darüber redet. Genauso wie hier in Südtirol, man redet einfach nicht drüber, es ist Tabu. Genauso ist es auch in Italien und genauso ist es auch im italienischen Parlament. Also es gibt natürlich manche, die sich sehr für eine Gleichberechtigung einsetzen, wie Alessandro Zan zum Beispiel, aber die sind ja alle nicht in der Regierungskoalition. Deswegen werden die Chancen für mehr Gleichberechtigung, glaube ich, gehen null.
Nun hat Europa vor 10 Tagen gewählt, vor etwas mehr als 10 Tagen. Wir haben einen klaren Rechtsruck erlebt in Europa. Welche Folgen hat denn dieser Ausgang der EU-Wahlen, gerade was die Gleichberechtigung von gleichgeschlechtlichen Paaren betrifft?
Ich glaube, es wird dazu führen, dass eben mit der Gleichberechtigung nicht weitergeht, also dass es stagniert. Ich glaube einfach auch, dass eben auch viele rechte Parteien nicht ihr Programm durchführen, weil sie eben Angst haben um ihren Ruf, weil sie genau wissen, das ist diskriminierend, was die machen. Und deswegen sind die rechten Parteien da noch sehr vorsichtig, weil sie noch nicht in der Mehrheit sind. Aber sobald die rechten Parteien eine Mehrheit haben, wird es sehr problematisch, weil dann können sie tun und machen, was sie wollen.
Wie ist es für dich ganz persönlich? Machst du dir diesbezüglich Sorgen?
Auf jeden Fall mache ich mir Sorgen. Also wenn ich in 10 Jahren ein Kind bekommen möchte, dann will ich auch die Möglichkeit haben dazu, auch in Italien. Und vielleicht eine kleine Anekdote. Ich war jetzt erst vor wenigen Tagen, spazieren in der Stadt im Iran und dann habe ich auch eine Regenbogenfamilie gesehen, also ein Kind mit 2 Vätern. Das waren offensichtlich 2 Väter, die waren zusammen. Und da hatte ich so das erste Mal dieses Gefühl, okay, ich hätte das irgendwie auch gern, aber es geht nicht. Und irgendwie hat mich das dann schon irgendwie traurig gemacht und bedrückt auch gemacht, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn ich jetzt wirklich ein Kind möchte, ginge das nicht.
Sprechen wir über den Rechtsruck. Queers sind ja bei Rechten ein beliebtes Feindbild. Die AfD in Deutschland, die ja auch ein sehr starkes Wahlergebnis bei den Europawahlen nun eingefahren hat, ist ja zumindest in Teilen eine rechtsextreme und auch queerfeindliche Partei. Trotzdem steht mit Alice Weidel eine lesbische Frau an der Spitze. Ist das nicht eine totale Doppelmoral?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist, wie gesagt, dieser Opferkomplex, der einfach bei Alice Weidel da ist. Und es ist einfach dieses klassische, ich komme, glaube ich, selber nicht ganz damit klar. Alice Weidel lebt ja auch in der Schweiz mit ihrer Lebenspartnerin. Und sie arbeitet da halt natürlich gegen sich selber. Aber ich glaube, das ist so auch ein gewisser Selbsthass, der da vorliegt.
Wenn wir über Diskriminierung sprechen von queeren Menschen, haben es dort denn Transmenschen am schwierigsten in Südtirol?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, für Transpersonen ist es unglaublich schwierig, um Anerkennung zu kämpfen. Und das ist nochmal ein ganz, ganz großes Thema, ein ganz wichtiges Thema auch. Also ich kenne auch Transpersonen, die immer noch mit ihrem toten Namen, mit ihrem Deadname angesprochen werden. Und einfach die Hürden, die bürokratischen Hürden sind unglaublich hoch um Anerkennung.
Ja, zum Beispiel müssen Transpersonen in Italien für ihre Anerkennung noch immer ein langes, sehr aufwendiges und auch kostspieliges Verfahren vor Gericht durchlaufen. Und sie brauchen sogar ein Gerichtsurteil, um medizinische Eingriffe an ihrem Körper vorzunehmen. Wie rückständig ist denn hier Italien im europäischen Vergleich?
Also ich kenne mich jetzt ehrlich gesagt nicht so gut mit Transrechten aus, aber ich weiß zum Beispiel, dass es in Deutschland mit dem Selbstbestimmungsgesetz, wo ja auch die rechten Parteien großen Trubel rumgemacht haben, weil sie meinten, jetzt kann jeder und jede sich ihren Namen ändern und Geschlecht ändern, wie sie wollen, aber das wird nicht sein, weil das ist ja, Transpersonen sind ja auch eine kleine Minderheit und dass die ihre Anerkennung bekommen, die sollen sie bitte auch bekommen. Und die rechten Parteien, die dann eben sagen, ah, da kann jetzt jeder sein Geschlecht ändern, das werden die Leute nicht machen. Das machen Leute, die wirklich das wollen und die sollen das bitteschön auch dürfen.
Wir haben ja auch in Südtirol gar einige LGBTIAQ-Vereinigungen. Aus deiner Sicht, sind sie zu aktivistisch, zu politisch? Erreichen sie denn wirklich die Menschen und ihre Nöte?
Ich glaube, es bräuchte etwas mehr Niederschwelligkeit in der ganzen Sache. Und da braucht es, glaube ich, erstmal viel Aufklärung in den Schulen. Also, dass wirklich in den Schulen das schon gelernt wird, dass schwul auch kein Schimpfwort ist, das höre ich auch bis heute noch ständig. Also von Jugendlichen, welche schwul einfach als Schimpfwort benutzen. Und dann zweitens auch niederschwellige Angebote im Sinne von, dass es zum Beispiel Beratungsangebote gibt, zum Beispiel über die Schule auch organisiert werden. Ich glaube, die Schulen spielen da eine ganz wichtige Rolle.
Das heißt, die Community kommuniziert häufig zu abgehoben?
Ja, also ich glaube, viele Leute spricht man halt nicht damit an. Wenn man seine Schwule oder seine homosexuelle oder Seite entdeckt, dann braucht man Bestätigung, da braucht man auch Vorbilder und die gibt es ja auch in Südtirol gar nicht. Also wenn ich denke, es gibt keinen einzigen schwulen Politiker, offen schwulen Politiker in Südtirol, dann denke ich mir schon, es bräuchte dieses Vorbild. Das hätte ich auch gebraucht, glaube ich, wenn ich gewusst hätte, es gibt noch mehr schwule Südtiroler, die in der Öffentlichkeit stehen, die dazu stehen, die stolz drauf sind, dann wäre es mir auch schon viel einfacher gefallen, mich zu outen.
Das heißt also, in Südtirol brauchen wir mehr Vorbilder, die sich offen zu ihrer Homosexualität bekennen. Wir haben ja im Moment gerade Monat Juni, also der Pride Month. Und es gibt in Südtirol gar einige Aktionen, zum Beispiel auch das Ready-Netzwerk, dem sich insgesamt 90 Unternehmen dieses Jahr angeschlossen haben. Und sie haben sich dazu bereit erklärt, dieses Netzwerk zu unterstützen und Aktionen zu setzen, indem sie zum Beispiel ihr Logo in den Regenbogenfarben einfärben oder auch indem sie die Regenbogenflagge vom Unternehmenssitz hängen. Aus deiner Sicht, erklären Sie sich wirklich mit der Community, mit der queeren Community solidarisch oder ist vieles auch häufig nur Pinkwashing, das heißt eine kluge Marketingstrategie, um den eigenen Kundenstock zu erhöhen?
Ich finde, eine Regenbogenfahne allein macht es nicht besser. Also da muss es wirklich auch in dem Unternehmen Strukturen geben, welche Diskriminierung auffangen, Aufklärung geben im Unternehmen, dass man schaut, wie geht's den Mitarbeitern, sind die Mitarbeiter, fühlen sie sich sicher in ihren Unternehmen? Und da kann eine Regenbogenfahne, kann ich noch so viele aufhängen, aber wenn mein Mitarbeiter Probleme hat, sich zu outen, dann bringt das halt auch nichts. Ich finde es schön, wenn eine Regenbogenfahne aufgehängt wird, weil es auch für Sichtbarkeit sorgt, weil es zeigt, wir sind hier, wir sind da, aber es braucht da auch, es reicht nicht aus, es reicht nicht aus.
Matthias, abschließend, du gehst nun im Herbst nach Bologna und nach Madrid, um European Studies zu studieren. Was wünschst du dir für die Zukunft? Solltest du, und wir hoffen das natürlich, irgendwann mal wieder nach Südtirol zurückkommen. Wie queer-freundlich sollte denn Südtirol sein?
Ich hoffe, dass es noch viel akzeptierter wird und dass sich auch endlich der Maurerlehrling in St. Martin in Passaia sich outen kann und weiß, er wird in seinem Dorf aufgenommen. Er kann so sein, wie er will. Und ich hoffe, dass das so sein wird. Und ich werde auch sicherlich zurückkehren.
Wunderbar, da freuen wir uns. Ja. Danke vielmals für das Gespräch, lieber Matthias.
Dankeschön.
Ja, und auch Alexander von Gerven geht in der aktuellen FF-Titelgeschichte der Frage nach, wie offen wir in Südtirol denn tatsächlich sind. Sein Fazit: Wir sind weniger liberal, als wir uns einbilden. Auf dem Cover der FF ein Adler in Regenbogenfarben und dazu der Titel Buntes Märchen. Ja, der Juni ist ja, wie wir gehört haben, der Stolzmonat, in dem es heißt, dass mit der Zeit alles bunter, alles offener wird, sich niemand mehr verstecken muss, weil er homosexuell ist oder weil er sich im falschen Körper gefangen fühlt. Dass unser Land noch nicht da ist, wo es sich viele wünschen, diesen Beweis liefert ein Beitrag von Rai Tigere. Rai Tigere hat über die Paradise Pride am Samstag berichtet und als Reaktion darauf gab es allein auf Facebook über 900 Kommentare. Und viele davon zeugen von blankem Hass. Worüber berichten wir noch in der aktuellen FF? Da geht es etwa um Reinhold Mesners Vermächtnis GmbH. Der ehemalige Extrembergsteiger Reinhold Messner, der hat ja in der vergangenen Woche für ziemlich Wirbel gesorgt, und zwar mit seiner Aussage, dass es wenig Sinn mache, in Sexten ein weiteres Messner Mountain Museum zu eröffnen. Dabei geht es eigentlich weniger um Sexten, wie André Wert in der FF schreibt, sondern vielmehr darum, dass Messner gerade dabei ist, sein Erbe zu ordnen. Und dafür hat er mit seiner Ehefrau Diane Schumacher ein eigenes Unternehmen gegründet. Dann finden Sie in dieser FF ein ausführliches Interview mit Igor Secco, Staatsanwalt am Landesgericht. Worum geht es im Interview? Die Regierung unter Giorgia Meloni will ja die Verfassung ändern. Ziel sei es, so die Ministerpräsidentin, das Justizwesen auf Vordermann zu bringen. Igor Secco hält das für keine gute Idee. Mehr noch, er hält es für gravierend. Und abschließend noch ein Hinweis auf das Porträt dieser Woche, und zwar über Judith Gögele, die neue Präsidentin des Landesbeirats für Kommunikationswesen. Ihre Kindheit auf einem Bergbauernhof in St. Leonhard in Passaia war beschwerlich, aber sie hat es weit gebracht und ist nun wieder in die Landwirtschaft zurückgekehrt und führt mit ihrem Mann ein Weingut im Bozengries und bezeichnet sich selbst als zufriedener als je zuvor. Das war's für diese Woche. Den nächsten FF-Podcast, den gibt es in einer Woche wieder. Wie immer am Donnerstag, denn Donnerstag ist der FF-Tag. Machen Sie's gut.